Von Seiten des Vorstands der HGB Stiftung für Frieden und Ökologie gilt mein ganz besonderer Dank für die gemeinsame Durchführung dieser ersten Preisverleihung des Schülerpreises an Oberbürgermeister Jan, Frau Heckmann, Frau Wendt, Frau Lerche und Frau Goldbaum und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Rosbach und der Alten Melzerei, die die Realisierung mit ermöglicht haben. Ich danke für Grußworte Herrn Jan und Frau Oswald Spring, die meine Partnerin und zugleich meine Mitautorin und Mitherausgeberin zahlreicher Bücher in englischer und in spanischer Sprache ist. Für die Unterstützung des Bücherhilfeprogramms für die Schulbibliotheken zu diesen Themen danke ich unserem Landrat, dem Oberbürgermeister sowie Herrn Bischof vom Lions Club Madonnenland, der unsere Aktivitäten vor allem in Buchen mit unterstützt. Ich danke auch den finanziellen Förderern unserer Stiftung, das sind noch nicht allzu viele, aber insbesondere Frau Karin Ahrens, geborene Keiler, die aus Holland, aus Leiden anreiste, und meinem Klassenkameraden Klaus Ebel, mit dem ich viele Jahre, und erinnerte mich, das waren 9 Jahre, eine Schulbank am Nikolaus-Kistner-Gymnasium teilte, der aus München anreiste. Ein besonderer Dank gilt auch meinem langjährigen Freund Professor Dr. Czesław Mesiacz aus Krakau und Herrn Professor Jürgen Schäffran von der Universität Hamburg, der zurzeit einen Vortrag von meinem Wohnzimmer aus irgendwo in Deutschland hält und später noch hinzustößt. Wir haben hier vor 35 Jahren den kleinen Wissenschaftsverein AFES Press gegründet. Ich danke ganz besonders den Mitgliedern des Vorstandes, Frau Oswald Spring, mit der ich zusammen den Internationalen Wissenschaftspreis vorbereite, den wir nächstes Jahr zusammen mit dem Schülerpreis hier präsentieren werden. Danke Herrn Dr. Hans Happes, den hier alle kennen. Ohne ihn wäre es nicht gelungen, in den Zeiten der Pandemie diesen Schülerpreis einzufädeln. Deswegen auch mein ganz herzlicher Dank den Schulleiterinnen und den Schulleitern der 4 mitwirkenden Gymnasien, 2 aus dem Altkreis Mosbach und 2 aus dem Altkreis Buchen. Ich danke auch meinem langjährigen Freund Georg Nelius, der den Vorstand berät und unterstützt. Ich danke ferner Frau Dorothee Roos für gute Vorschläge in der Vorbereitung der Stiftung und Christoph Roos, der sich um die Musik kümmerte. Auch hier ganz herzlichen Dank, lieber Christoph, und ganz herzlichen Dank, Frau Friedrich, und den Musizierenden meines ehemaligen Gymnasiums. Ich danke den Schulleitern und betreuenden Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern der 4 beteiligten allgemeinbildenden Gymnasien in Mosbach, Buchen und Osterburgen. An meinem 75. Geburtstag danke ich meiner Schule, dem Nikolaus-Kistner-Gymnasium, an dem ich vor 55 Jahren im Juni 1987 mein Abitur ablegte und in meiner Scheffelpreisrede über Gedanken zum Frieden sprechen konnte. Aus dieser Sehnsucht nach Frieden in der Welt und mit der Natur entstand meine berufliche Tätigkeit, die ich heute als Herausgeber englischsprachiger Bücher zu Frieden und Ökologie auch mit 75 Jahren weiter pflege. So, das war also der Vorspann, und ich gehe jetzt über zu meinem wissenschaftlichen Vortrag zur weltpolitischen... zu meinem Vortrag zur weltpolitischen Zäsur oder Zeiten-Epochenwende im Menschenzeitalter. Krieg in Europa, Klimawandel, Hungersnöte und die sozioökologische Transformation der Industriegesellschaft durch Klimaneutralität. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste und Freunde, in meinem Vortrag werde ich folgende Fragen erörtern. Welche weltpolitische Zäsur, Zeiten und Epochenwende hat Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte ausgelöst? Was bedeutet Paul Krutzens Gedankenblitz vom Februar 2000? Wir leben jetzt im Anthropozän, beziehungsweise auf Deutsch dem Menschenzeitalter. Was bedeutet das für uns? Warum ist eine gemeinsame Analyse friedens- und sicherheitspolitischer Gefährdungen mit den ökologischen Herausforderungen im Anthropozän unverzichtbar? Und was kann meine sehr kleine Stiftung dazu beitragen? Seit dem 24. Februar dieses Jahres hat sich die sicherheitspolitische Lage in Europa grundlegend verändert. Eine fast 77-jährige Friedensphase ist durch den Angriff der Russischen Föderation gegen die Ukraine in Europa zu Ende gegangen. Welches waren die wichtigsten Zäsuren, Zeiten und Epochenwende der Neuzeit? Es waren zwei wichtige Zäsuren, die Französische Revolution von 1789 und die Oktoberrevolution in Russland von 1917, die eine umfassende Zeit- und Epochenwende der Neuzeit auslösten. Zwei Weltkriege und der friedliche Wandel von 1989 haben im 20. Jahrhundert eine Zäsur ausgelöst und 1919 und 1945 prägten eine neue globale Weltordnung. Mit Ende des Ersten Weltkrieges gingen zahlreiche europäische Weltmächte unter, darunter das Reich der Zaren, das Osmanische Reich, das Kaiserreich Österreich-Ungarn und das Deutsche Kaiserreich. 1917 standen sich zwei Weltmodelle gegenüber. Auf der einen Seite der amerikanische Präsident Wilson, der von Immanuel Kant inspiriert war und das Ziel verwirklichen wollte, Demokratie, Menschenrechte und einen Völkerbund zu verwirklichen. Auf der anderen Seite in Russland strebte Lenin 1917 eine Weltrevolution an. Mit diesen beiden Weltmodellen haben wir uns vor 55 Jahren, ich glaube bei meinem ersten Kolloquium in der Geschichte in Heidelberg, bei Professor Söll, Hartmut Söll, beim späteren stellvertretenden Betreuer meiner Dissertation beschäftigt. Die globale Systemkonkurrenz zwischen Kapitalismus und Kommunismus dauerte vom Oktober 1917 bis zum Fall der Berliner Mauer, insgesamt 72 Jahre. Wilsons Vision einer kollektiven Sicherheitsordnung, die er mit dem Friedensvertrag von Versailles schuf, überlebte keine zwei Jahrzehnte. Seine Friedensordnung scheiterte zunächst 1919-1920 an der amerikanischen Innenpolitik, als der Kongress oder der Senat den Versailler Vertrag ablehnte mit der Gründungsakte des Völkerbundes. Und spät am Revisionismus Japans 1931, Italiens 1935 und an Deutschlands Angriffskrieg gegen Polen. Ich bin froh, dass mein Freund Czesław Mesiacz aus Krakau heute bei uns sein kann. Und seit 36 Jahren verbindet uns beide eine enge Freundschaft. Und viele andere Freundschaften, zum Beispiel mit meinem Schulpartner in Wales, verdanke ich dem Schüleraustausch des NKG mit einer Schule in Wales, in Pontypool. Hier sind die Schulen, leisten einen sehr wichtigen Beitrag und haben ihn geleistet, Freundschaften über die Nation hinweg zu entwickeln, zwischen Nationen, deren Väter auf unterschiedlicher Seite sich 20 Jahre zuvor bekämpft haben. Seit Roosevelt 1945, seit 1939 planten die amerikanische Regierung mit dem System der Vereinten Nationen ein neues kollektives Sicherheitssystem, das Kriege im Keim ersticken sollte. Als Roosevelt 1945 bei der Konferenz von Yalta Stalins Bitte entsprach, den ständigen Sicherheitsratsmitgliedern ein Vetorecht zu geben, war dieses neue Sicherheitssystem von Anfang an geschwächt und gelähmt. Und es blieb mit Artikel 51 der UNO-Charta die kollektive Selbstverteidigung durch Militärbündnisse als Grundlage der bipolaren Ordnung im Kalten Krieg. 1944 wurde mit dem System von Bretton Woods die Grundlagen für die liberale Wirtschaftsordnung entworfen, die sich seit 1945 auf drei Institutionen stützt: die Weltbank, den Weltwährungsfonds und zunächst das GATT-Abkommen zu Zöllen und Handel, woraus die Welthandelsorganisation hervorging. Die UNO-Charta wurde im Juni 1945, also am 23. Juni 1945 in San Francisco, auch von den Gründungsmitgliedern Russland und der Ukraine angenommen. Mit dem Ziel, im Vorspann Frieden in der Präambel, Frieden und internationale Sicherheit zu fördern, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und, Zitat, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Während der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 wurde der amerikanische Präsident Truman über die Atombombe informiert, die am 16. Juli in Neumexiko erfolgreich getestet wurde. Und beide Bomben wurden erstmals am 6. August 1945 in Hiroshima und drei Jahre später über Nagasaki abgeworfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand eine neue internationale Friedens-, Sicherheits- und Wirtschaftsordnung, die sehr stark von den USA geplant und mit ihrer Einfluss und Macht durchgesetzt wurde. In der UNO-Charta fehlten damals noch zwei wichtige Politikbereiche, die Entwicklungspolitik und die Umweltpolitik. Die Umweltpolitik entstand vor genau 50 Jahren mit der Stockholmer Konferenz zur internationalen Umweltpolitik, die die Grundlagen legte für das UNO-Umweltprogramm in Nairobi. Bereits 1896 vertrat der schwedische Nobelpreisträger der Physik, Svante Arrhenius, die These über einen Zusammenhang zwischen der Verbrennung von Kohle, Öl, Erdgas und dem Anstieg des Kohlendioxids in der Atmosphäre. Erst 75 Jahre später entstand die wissenschaftliche Debatte über den von Menschen verursachten globalen Klimawandel. Und erst 1988 begann die internationale Klimapolitik. Im Februar 2000 prägte der Nobelpreisträger für Chemie, Paul Crutzen, der vor 5 Jahren sich hier in das Goldene Buch der Stadt Mosbach eintrug, der das Ozonloch mit entdeckte, 1982 vor der Gefahr eines nuklearen Winters warnte, bei einer Tagung von Naturwissenschaftlern den Begriff des Anthropozän, des Menschenzeitalters. Was haben die beiden Themen miteinander zu tun? Im Mai 2019 empfahl die Arbeitsgruppe zum Anthropozän nach 10-jähriger Arbeit dem Weltverband der Geologen die Annahme des Anthropozän als neue Epoche der Erdgeschichte und schlug als dessen Beginn den ersten Atomwaffentest am 16.07.1945 vor. 1945 fiel also erstmals eine Epochenwende in der Erdgeschichte, die 4,5 Milliarden Jahre alt ist, und der Politikgeschichte. Im Kalten Krieg wurde das UNO-System der kollektiven Sicherheit gelähmt und die Welt war zweigeteilt zwischen zwei Militärbündnissen und zwei konkurrierenden Systemen. zwischen 1990 und 1995 abgeschlossen worden sind, wurden einseitig aufgekündigt. Von beiden Seiten. Hat der Angriff Russlands auf die Ukraine eine weltpolitische Zäsur, ein Umbruch oder eine Epochenwende im Menschenzeitalter ausgelöst? Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verstieß Präsident Putin gegen die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, gegen die KZE-Schlussakte von Helsinki von 1975 und gegen die Charta von Paris für ein neues Europa vom November 1990. Putin verstieß aber auch gegen den Beschluss zur Auflösung der UdSSR und der Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten durch Russland, die Ukraine und Belarus am 8.12.1991. Dass der oberste Rat Russlands als Abkommen, als Vertrag mit 188 Stimmen bei 6 Gegenstimmen am 12.12.1991 ratifizierte. Russland verstieß gegen das Budapester Memorandum vom 5.12.1994, in dem sich Russland, die USA und Großbritannien gegenüber Kasachstan, Belarus und der Ukraine verpflichteten, für deren Nuklearwaffenverzicht die Souveränität und die bestehenden Grenzen der Länder zu achten. Dies ist ein völkerrechtsgültiger Vertrag. Und als Russland diesen Vertrag brach, und auch haben die Garantiemächte gezögert, aus der Befürchtung, dass das zu einem dritten Weltkrieg führen könne. Die Russische Föderation beging mit Putins Angriffskrieg einen vielfachen Völkerrechtsbruch und verstieß auch gegen frühere Rechtspositionen Russlands. Putins Aberkennung der Souveränität der Ukraine ist ebenfalls ein Völkerrechtsverstoß. Was waren die Gründe? Darüber kann man nur zurzeit nur spekulieren, weil wir keinen Zugang zu dem Entscheidungsprozess innerhalb Russlands haben. Putin und der Außenminister Lavrov haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die NATO-Osterweiterung ein Grund gewesen sei, und er diente vor allem gegenüber dem Westen als Rechtfertigung für den eigenen Rechtsbruch. Aus meiner Sicht waren die primären Gründe geopolitischer Natur und zum Teil auch aus dem man könnte fast sagen, völkischen Interpretation der Beziehung zwischen Russland und der Ukraine. Das Ziel war, den Zugang zum Asowschen und dem Schwarzen Meer zu erreichen und die Ukraine davon abzuschneiden. Ein möglicher Auslöser war der sogenannte Virus der Demokratie. In Georgien 2008, in der Ukraine 2013, 14, in Belarus 2000 und in Kasachstan Anfang dieses Jahres. Ein Waffenstillstand und Friedensschluss liegen in weiter Ferne, weil die Positionen der Kriegsparteien unvereinbar sind. Russland fordert die Anerkennung der Annexion der Krim und des Donbass, und die Ukraine beharrt auf der Rückgabe der Krim und der Gebiete von Luhansk und Donetsk. Was ist der zukünftige Status der Ukraine? Eine NATO-Mitgliedschaft, die Regierung von George W. Bush 2008 ankündigte, scheiterte auch am Widerstand Frankreichs und Deutschlands. Und sie scheiterte auch nach dem Angriff Russlands gegen die Ukraine aus der Befürchtung durch die Bündnisverpflichtung in einen Krieg, in einen Weltkrieg hineingezogen zu werden. Eine EU-Mitgliedschaft ist möglich, wird aber Jahre dauern. Und es gibt auch gegen diese Mitgliedschaft nicht von Deutschland, aber von anderen Ländern Vorbehalte, die darauf drängen, dass der reguläre Prozess eingehalten werden. eine neue Systemkonkurrenz zwischen Demokratie und Autokratien ist wahrscheinlich. Eine militärische Stärkung der NATO auf der einen Seite und eine ökonomische militärische Schwächung Russlands ebenfalls. Die Aufrüstung des Westens und die militärische Eindämmung Russlands und Chinas, die kollektive Selbstverteidigung statt der globalen und regionalen kollektiven Sicherheit zeichnen sich ab. Was wurde durch den Angriffskrieg Russlands zerstört? Zunächst das Vertrauen zwischen den Staaten in Europa. Dies ist vor allem gegenüber Russland zerstört worden. Das System der regionalen kollektiven Sicherheit im Rahmen der OSZE wurde tiefgreifend geschwächt. Die Aufgabe, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist schwierig, bleibt aber eine wichtige Aufgabe der Diplomatie. Russland wird ein wichtiges Land in Europa bleiben. Und die zukünftige Herausforderung ist, wenn Putin irgendwann abgetreten ist, ein neues, stabileres, realistisches Verhältnis mit Russland zu schaffen. Dennoch sollten wir auch an Deutschlands Erfahrungen denken. Vier Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation oder der Befreiung am 8.5.1945 wurde die Bundesrepublik Deutschland vom Aggressor zum Partner, vom Aussätzigen, vom Paria zum Freund. Das heißt, es wird auch hier Umdenkungsprozesse geben müssen, die zu einem realistischen Verhältnis zwischen den EU-Staaten, den NATO-Staaten und Russland führen werden. Aber dies wird wahrscheinlich viel länger dauern als die vier Jahre, auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Eine Zäsur oder Zeitenwende ist 2022 eingetreten. Die europäische Sicherheitsordnung mit Russland, die seit 1990 sich entwickelte, ist zerbrochen. Das erforderliche Vertrauen wurde durch Putin zerstört. Russland ist isoliert und wirtschaftlich geschwächt. Russland kann aber als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat mit Vetorecht nicht aus der UNO ausgeschlossen werden, wie aus dem Menschenrechtsrat. Zentrale Teile der liberalen Weltordnung von 1945 werden voraussichtlich weiter bestehen, weil daran auch nicht nur die EU-Staaten und Deutschland, aber auch China ein Interesse hat. Die UNO wird weiter bestehen, aber auch geschwächt, weil ein Konsens zwischen den fünf ständigen Mitgliedern nicht besteht. Der Ukraine-Krieg hat bereits eine internationale Dimension ausgelöst. Durch den Krieg sind die Grundnahrungspreise für Getreide und Mais und für Düngemittel stark angestiegen. Durch den Exportausfall von einem Viertel bis ein Drittel der Grundnahrungsmittel aus Russland und der Ukraine werden die Preise weiter steigen. In einigen Staaten hat der anthropogene Klimawandel in von Dürre und hohen Lebensmittelpreisen betroffenen Staaten bereits zu innerstaatlichen Konflikten und internationalen Krisen geführt. In Syrien im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling. Und 2011 führten die Waldbrände in Russland und in der Ukraine zu einem Weizenexportstopp, was in arabischen Ländern einen Anteil, den Anstieg der Brotpreise auslöste. Ich war nur zweimal in Russland, 2012 das zweite Mal bei einer NATO-Tagung, wo wir gemeinsam mit den Kollegen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken über den Schutz der Infrastruktur diskutiert haben. Nicht nur vor Gefahren des Terrorismus, sondern auch von Waldbränden, die sich nahe der Öl- und Gaspipelines abgezeichnet haben. Lassen Sie mich jetzt einen Sprung machen. Wir leben im Anthropozän der Menschenzeitalter. Der holländische Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen hat am 23. Februar 2000 Bei einer Tagung des internationalen Programms zur Geosphäre und Biosphäre im mexikanischen Cuernavaca ein Gedankenblitz, als er einen Kollegen unterbrach oder widersprach: Wir leben nicht mehr im Holozän. Das ist die Phase der Erdgeschichte, die vor 11.700 Jahren am Ende der Eiszeit begann und als auch die Hochkulturen nach der Agrarrevolution begonnen haben. Er sagte, wir leben jetzt im Anthropozän, dem Menschenzeitalter. Dieser Epochenwechsel in der Erdgeschichte erfolgte nach den zuständigen Geologen 1945 mit dem Beginn des Atomzeitalters, dessen Folgen sie in den Erdschichten nachweisen können. Der Begriff des Anthropozän wurde nach den Naturwissenschaftlern, auch von den Sozial- und Geisteswissenschaftlern in der Literatur, Kunst und Politik benutzt. Der Begriff des Menschenzeitalters bringt es auf den Punkt. Wir Menschen haben erstmals mit unserem Lebensstil, Produktion und Konsum in das Erdsystem eingegriffen und das Ozonloch und den anthropogenen Klimawandel bewirkt. Bei der Auswirkung des Krieges auf die ökologische Wende stehen wir vor einem Dilemma. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Rückschlag, auch für die Klimapolitik und die sozioökologische Wende, da Mittel für den Krieg und dessen humanitären Folgen nicht für die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft in geplanter Höhe verfügbar sind. Nach der Zeitenwende bleibt die Zukunft der internationalen Politik schwer berechenbar. Ein sorgfältiges Abwägen unserer Politiker ist unverzichtbar, um einen Atomkrieg zu vermeiden. Der 6. Sachstandbericht des Weltklimarates von 1921-22 ist in seiner Botschaft sehr dramatisch. Die Weltwetterorganisation hatte im Mai publiziert, dass der Anstieg der Erdmitteltemperatur um 1,5 Grad Celsius bereits möglicherweise 2026 erreicht werden kann. Für die Verwirklichung des 1,5 Grad Zieles des Pariser Klimavertrages ist aber die Zusammenarbeit aller Staaten wichtig, auch mit Russland. Für die Durch den früheren Ausstieg aus fossilen Energien und den Ausbau erneuerbarer Energien kann die Energiewende in Deutschland beschleunigt und zugleich auch die Energiesicherheit früher erreicht werden. Eine EU-Mitgliedschaft und der Wiederaufbau der Ukraine kann zu einer ökologischen Transformation der Ukraine beitragen. Die Ukraine kann vom Importeur fossiler Energien vielleicht in 20, 30 Jahren zum Exporteur erneuerbarer Energien von Strom und Wasserstoff werden. Die Klimapolitik und die sozioökologische Transformation der Industriegesellschaft durch Klimaneutralität bleibt ein vorrangiges politisches Ziel. Der Krieg in Europa verschärft die physikalischen Folgen des Klimawandels, vor allem bei Dürre und bei Nahrungsknappheit bei Staaten mit hoher Importabhängigkeit. Der Krieg in Europa kann die Ernährungslage verschlechtern und zu Konflikten führen. Der Krieg in Europa kann den globalen Umwelt- und Klimawandel von der politischen Priorität, hat bereits den Umwelt- und Klimawandel von der politischen Prioritätenliste verdrängt. Beide Bedrohungen der Menschheit folgen einer ganz anderen Logik. Der Krieg hatte in Deutschland bereits eine Ankündigung eines 100-Milliarden-Programms des Bundes für die bessere Ausstattung der Bundeswehr und zur Ankündigung der Erhöhung der Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren geführt. Waffenexporte an die Ukraine aus NATO- und EU-Staaten sind stark gestiegen. Während Sicherheitspolitiker in der Rüstung und im militärischen Verhalten des Gegners eine zentrale Bedrohung für unsere militärische Sicherheit sehen, folgt der Umweltwandel und die Klimapolitik einer anderen Logik. Die Bedrohungen sind beim globalen Umwelt- und Klimawandel nicht die anderen, sondern wir mit unserer Produktion und unserem Konsum, die mit fossilen Energien die Treibhausgase in der Atmosphäre erhöhen. Nach einem Bericht des UNO-Generalsekretärs vom September 2009 kann der Klimawandel Bedrohungen erhöhen und eine sozioökologische, ökonomische Transformation diese senken. Welche Beschlüsse zur Transformation haben die EU-Kommission, die Große, die Ampelkoalition und die Landesregierung gefasst? Es gibt drei Beschlüsse, und ich, wegen der fortgeschrittenen Zeit kann ich die nicht im Einzelnen vorstellen. Im 19.12.2019 hat die EU-Kommission das Ziel verkündet, bis 2050 eine Klimaneutralität zu erreichen. Als im Ende April letzten Jahres das Bundesverfassungsgericht das Klimagesetz der Großen Koalition ablehnte, ging es recht schnell. Innerhalb von 3 Wochen wurde ein neues Klimagesetz vorbereitet, das eine Klimaneutralität bis 2045, also in 23 Jahren, forderte. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat im Mai letzten Jahres eine Klimaneutralität bis 2040 angestrebt und die Ampelkoalition wieder bis 2045. Der einzige Unterschied in der Ampelkoalition war, dass jetzt der Schwerpunkt darauf liegt, bis 2035 bei der Stromproduktion diese nur durch erneuerbare Energien zu erzeugen. Das ist, wäre ein Zuwachs von fast 60% innerhalb von 13 Jahren. Das ist ein sehr ambitioniertes Programm. Aber was man sagen kann, die 4 großen Parteien unterstützen dieses Ziel einer Klimaneutralität. Und als Wähler ist es vielleicht wichtig, zu gucken, was umgesetzt wird. Nicht die Ankündigungen sind wichtig, sondern die Umsetzung. Und diese Umsetzung erfordert natürlich auch, dass die junge Generation, um deren Zukunft es hier geht, weiter den Druck aufrechterhält und die Regierungen und die Parteien daran erinnert, ihre selbstgewählten Verpflichtungen einzuhalten. Das ist ambitioniert, und für die Umsetzung dieses Programmes brauchen wir die Intelligenz, brauchen wir Sensibilität, brauchen wir Problembewusstsein bei der jungen Generation. Und das ist der Punkt, wo meine Stiftung versucht anzusetzen. Problembewusstsein zu schaffen über die komplexen Zusammenhänge. Ein Verständnis zu schaffen zwischen den Interaktionen zwischen sicherheitspolitischer Dimension und ökologischer Dimension. Ich habe das Friedensökologie genannt. Die gibt es an sich noch gar nicht in der Wissenschaft. Und wir wollen ab nächstes Jahr 2 Ebenen hier in Mosbach zusammenführen. Zum einen die wissenschaftliche Diskussion über Verhältnis von Frieden und Ökologie. Wir werden anfangen mit einer Ausschreibung Ende dieses Monats über die Wechselwirkung von Klimawandel und Sicherheit. Wir haben bereits eine Jury bestehend aus 12 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 6 Frauen und 6 Männern aus allen 5 Kontinenten. Uns ist es sehr wichtig, das ist nicht ein Problem des Nordens, sondern wir haben auch Afrikaner, 2 dabei, eine Afrikanerin und ein Afrikaner. Wir haben aus Asien eine Philippiner und ein Professor aus Bangladesch. Wir haben aus Lateinamerika, aus Mexiko, aus den USA und aus Kanada je einen Wissenschaftler. Und sowie 2 aus Europa, Professor Schäffran, der zurzeit gerade seinen Vortrag in meiner Wohnung hält und später zu uns hinzustößt, und eine junge Wissenschaftlerin an einem Institut der Humboldt-Universität. Das heißt, wir wollen, indem wir diese beiden Welten zusammenbringen, auch möglicherweise einen Impuls geben für den Schulunterricht. Diese Barriere zwischen Schule und Universität einzureißen und mehr sie durchlässiger zu machen. Und solange ich das mitgestalten kann und meine Gesundheit das erlaubt, bin ich gern bereit, auch die Kontakte zu den Wissenschaftlern herzustellen. Sie haben ja jetzt heute alle die Technologie, dass die Leute nicht anreißen müssen, sondern dass es wichtig ist, dass sie dass schon Schüler diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sehr früh bekommen. Ich habe 5 Minuten überzogen, ich bitte um Vergebung, aber ich habe versucht, am Ende zu kürzen. Alle Vorträge von heute werden wahrscheinlich bis Ende Juni, Anfang Juli im Internet stehen und auch die Fotos der Preisvergabe. Vielen herzlichen Dank.